Hallo Alba, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Das vierte Fest, Filmfestival in einer Reihe seit Oktober, jetzt nach dem Arabischen, dem Französischen und dem Terre des Femmes Filmfest, jetzt noch das Spanische Filmfestival. Wie fühlt sich das an für dich, als Letzte in der Reihe zu sein? Glaubst du, es hat gute oder auch schlechte
Es ist natürlich eine Frage der Perspektive. Ich könnte mich auch als Erste sehen.
Ja, genau.
Ja, das hat überhaupt keine Konsequenzen. Also ich denke einfach nicht daran, sondern ich glaube, auch jedes Festival hat sein Publikum. Die Leute strömen in die Kinos, also mindestens in mein Festival. Und das hat überhaupt keine Konsequenzen.
Kannst du jetzt schon sagen, auch dass der Bedarf oder die Nachfrage ist da?
Also für spanischsprachiges Kino auf jeden Fall.
Schon immer. Woran liegt das? Was glaubst du?
Dass natürlich in Deutschland immer mehr Leute Spanisch sprechen. Ich meine, wir müssen wirklich bedenken, dass in fast allen Schulen sehr viele Schüler Spanisch lernen. Schon seit einigen Jahren. Und wir merken auch, ich meine, ich bin schon im Kulturbetrieb ja fast 20 Jahre und ich merke den Unterschied. Es gibt auch ein großes Interesse an der Sprache als auch an den ganzen Kulturen, die damit verbunden sind.
Ist die Spanischunterricht ist die beste Nachwuchsarbeit für spanische Filmfestivals?
Ja, für überhaupt für die ganze spanische Kultur und überhaupt für den interkulturellen Austausch. Also es ist genauso wichtig, dass die Schüler Französisch lernen und ja, es wäre schön auch, dass sie Polnisch lernen würden zum Beispiel. Ich glaube, das tun sie auch teilweise, so in Mecklenburg und so. Aber ja, also Austausch ist immer gut, gerade auch in diesen Zeiten.
Wie würdest du das Filmjahr in Spanien beurteilen, wenn du dich so jetzt in der Vorbereitung auf das Filmfestival,
also bei also der filmisch. Sichtung?
Ja, filmisch.
Es ist immer ein Unikum im spanischen Kino, dass es wirklich so vielfältig ist, dass man Autorenfilme hat, man hat Genre-Kino von allen möglichen Genres, man hat wunderbare Dokumentationen. Es ist sehr vielfältig. Trotz aller Einsparungen und Kürzungen wird immer noch viel produziert.
Was heißt das? Die Krise wirkt sich dann auch aus auf Filmförderung?
Auf jeden Fall. Klar. Aber sie wurde eben nicht ganz gestrichen, sondern die Budgets sind eben reduziert worden und die Leute sind kreativ und finden ihre Mittel.
Wie gehst du denn vor? Reist du von Festival zu Festival und sichtest? Oder?
Ja, also ich war, ja, dieses Jahr war ich in Venedig, Cannes und Berlin natürlich und viele Filme sichtet man natürlich, da bekommt man Sichtungslinks und wenn man sie anfragt oder auch unangefragt und ja, so läuft es.
Und dann ist das weitere Prozedere, dir gefällt was und dann?
Also wir besprechen das im Team, auch ob wir bestimmte Schwerpunkte ansetzen oder ja, bestimmte Regisseure oder ja, für uns ist es wichtig auch immer wieder zum Beispiel Filme von Frauen zu nehmen, weil die in Spanien zwar, es gibt einige oder viele, aber die sind nicht so präsent. Und dann machen wir die Filmauswahl. Und dann fragen wir an.
Und das sind dann wie läuft denn so eine konkrete Verhandlung? Kannst du eine vielleicht beschreiben von diesem Jahr?
Eine Verhandlung mit den Rechteinhabern.
Zum Beispiel, ja. Also ist es nie der Regisseur selber, der denn die Entscheidung trifft?
Nein, der Regisseur hat fast nie selbst die Rechte, bei einigen kleinen Dokumentarfilmen schon, aber ansonsten nicht. Ansonsten sind die Rechte entweder bei Weltrechteinhabern oder bei, ja, manchmal auch bei Produzenten, aber immer weniger. Und ja, dann fragt man zuerst mal den Film an und dann antworten sie, geben einen Preis, der immer überholt ist. Ganz klar, sie versuchen natürlich so viel Geld wie möglich rauszuholen und dann geht's los.
Falschen, wir auf dem Basar.
Genau, so ist es. Und ja.
Gibt es da auch noch quasi weiche Faktoren, mit denen du überzeugen kannst, außer jetzt ne, der Summe?
Also natürlich, unser Festival hat ein sehr kleines Budget, ich glaube das kleinste Budget überhaupt in Tübingen. Von daher ist es für uns auch sehr schwierig, an gewisse Filme zu kommen. Aber also ein Argument wäre, dass man uns kennt, dass man weiß, wie man arbeitet, dass man schon andere Jahre zusammengearbeitet hat, dass man auch versteht, dass wir als Spanier und Lateinamerikaner dieses Festival organisieren und eben nicht die strukturellen Unterstützungen haben, die andere haben. Und ja, da ist schon eine gewisse Solidarität.
Ja, das stößt dann auch auf Sympathie und Solidarität bei den Verleihen und Rechteinhabern.
Kommt drauf an. Also andere wollen natürlich, sind knallharte Business-Menschen und die wollen ihr Geld und das war's. Aber also bei den meisten haben wir uns einigen können.
Wen hast du noch in deinem Team? Das ist ja auch der Verein, ne?
Also es sind mehrere Vereine. Wir organisieren dieses Festival unter verschiedenen Migrantenvereinen. Also einerseits ist da der Verein zur Förderung iberoamerikanischer und spanischer Kultur, dann der Spanische Elternverein in Tübingen und Reutlingen. Dann von Stuttgart kommt der Club Español. Das sind die Spanier, die in Stuttgart einen Verein haben. Und sehr wichtig ist der Dachverband der lateinamerikanischen Vereine in Stuttgart, weil der wirklich alle Lateinamerikaner da zusammenbringt und die sind sehr aktiv. Das sind die lateinamerikanischen Themen hier durchsetzen, wie dieses Jahr zum Beispiel Panama.
Ja. Ein Schwerpunktthema von euch, Panama. Ja, warum Panama? Panama Papers?
Genau. Gerade deswegen. Weil man von Panama eigentlich nichts anderes hört und nichts anderes weiß als diese eben Nachricht des letzten Jahres, ne? Und gerade auch die Geschichte Panamas nicht kennt, wie Panama schon seit seiner Gründung oder praktisch gegen den sozusagen Imperialismus gekämpft hat und wie die Konsequenzen heute noch zu spüren sind.
Inwiefern? Kannst du uns mal ein bisschen auf den aktuellen Stand hieven zur Geschichte von Panama, zur Gründung?
Ja.
Es ist von Kolumbien abgetrotzt worden, ne?
Panama wurde ja nicht gegründet, weil sie es selber irgendwie entschieden haben, sondern weil die USA es entschieden hat. Und es gehörte zu Kolumbien, also nach der Unabhängigkeit Kolumbiens oder des neuen Königreichs von Granada, von Spanien, gehörte Panama zu Kolumbien. Und Anfang des 20. Jahrhunderts hat die US-Regierung, nachdem die Franzosen versucht hatten, einen Kanal zu bauen, was eigentlich schon die Idee der Spanier im 16. Jahrhundert war, aber sie haben es versucht, haben es nicht hingekriegt und dann kamen die amerikanischen Ingenieure und wollten einen Kanal bauen. Und haben ja Kolumbien praktisch dazu aufgerufen, diese Provinz an sie weiterzugeben sozusagen. Kolumbien hat sich natürlich gewehrt und dann haben sie kurzerhand das Land übernommen und eine Regierung eingesetzt, die in ihrem Interesse war und dann eben einen neuen Staat gegründet.
So wie die Krim sozusagen.
Ja.
Jetzt?
Ja, klar, strategisch. Ja,
geostrategisch.
Genau.
Und dann ist mir Panama noch in Erinnerung durch diesen narbengesichtigen General Noriega, der auch von USAs Gnaden quasi geherrscht hat, aber dann auch von ihnen abgesägt worden ist.
Genau, ja, das ist so wieder ein typischer Fall von Politik der US-Amerikaner in Lateinamerika. Und davon handelt ja auch der Film Invasion, der am Sonntag gezeigt wird um 20 Uhr im Arsenal. Er zeigt, wie die Amerikaner eben knallhart diesen General, der natürlich umstritten war in der eigenen Bevölkerung, abgesetzt haben, als er sie nicht mehr gedient hat. Ne? Denn er hat ja eigentlich für die CIA gearbeitet, aber dann hat er sich distanziert und ist plötzlich etwas nationalistisch geworden und dann haben die USA ihn abgesetzt und abgesetzt heißt mit militärischen Mitteln eingegriffen, also bombardiert. Ich meine, sowas weiß man gar nicht, aber es sind Hunderte von Menschen umgekommen in dieser Operation. Und das kam in der Presse in Deutschland auch fast gar nicht an. Also, und davon handelt dieser Film. Und auch mit der Tatsache, wie diese Geschichte verarbeitet wurde in der Bevölkerung und wie dieses Gedächtnis heutzutage immer noch das Land prägt. Wir freuen uns sehr, dass zu diesem Film auch der Botschafter von Panama kommt. Er hat sich angekündigt. Also das wird sicherlich auch eine interessante Diskussion sein.
Was war die offizielle Begründung von den USA damals für das Eingreifen?
Der Drogenhandel, wie immer.
Und dann Bombardierung und...
Genau, und Absetzung des Militärs und Einsetzung eines Technokraten, der eben die US-amerikanischen Interessen vertritt.
Und wie hat sich das jetzt ausgewirkt auf das kollektive Bewusstsein und auch auf die Erinnerung? Ist das ein unbewältigtes Trauma oder?
Ein unbewältigtes ist es auf jeden Fall, ja. Die Panamesen, die sind eben auch gespalten. Also einerseits ist dieser Nationalismus davon, wir werden fremdbestimmt, also und wir wollen Herren über den Kanal sein, und zwar vollkommen. Das ist ja seit 1999 so. Und andererseits, also es ist einerseits der Nationalismus und andererseits die Interessen der Oligarchen, die da sind, ne? Also die Menschen, die das Geld haben und die von dieser Beziehung zu den USA und vom Handel im Panama-Kanal profitieren.
Und die sind noch sehr einflussreich?
Klar. Natürlich. Und die haben auch die Regierungen bis jetzt immer gestellt.
Und dazwischen gibt es nicht viel? Gibt es da, wie sieht es denn aus so von der Bevölkerung auch? Dann haben die Indigene, haben die ja auch so eine Mittelschicht?
Ich bin jetzt keine Expertin, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall nicht so ist wie in Kolumbien, Kolumbien hat wirklich eine sehr ausgeprägte und sehr große Mittelschicht, was das Land natürlich profitieren lässt. Und in Panama ist es sicher nicht so. Also sie haben eben die Oligarchie, die Reichen, die das Sagen haben, wirtschaftlich und politisch, und dann der Rest der Bevölkerung. Und die Oligarchie gehört natürlich immer der weißen Schicht der europäischstämmigen an, so ist es. Und der Rest, man sieht das auch im Film, sind Nachfahren der Afrikaner, Indigene, es ist eine Mischung.
Was weißt du noch von Panama, außer Panama-Kanal und Panama Papers?
Wie?
Was hat Panama noch zu bieten, außer Kanal und die Papers?
Ich nehme an, wunderschöne Strände, viel Tourismus, eine unglaubliche Natur. Ich weiß auch, dass es auch Forschungsinteresse an diesen ganzen, auch an Costa Rica, Panama, also an allen mittelamerikanischen Ländern. Und natürlich ist das Land jetzt kulturell gesehen im Vergleich zu Kolumbien nicht vergleichbar. Auch Costa Rica zum Beispiel, Bereich Film gibt es sehr wenig, wenn überhaupt was. Und auch in der Literatur gibt es keine großen Namen. Aber es ist eben eine kleine Bevölkerung auch.
Es ist das erste Land in Mittelamerika, oder? Ne? Kolumbien gilt noch als Südamerika und dann... Panama,
ja, kann man so sagen. Obwohl man kann ja auch sagen, der Kanal teilt den ganzen Kontinent. Ne? Und dann, was südlich von Kanal ist, ist Südamerika, und was nördlich ist, Nordamerika, kann man so sagen.
Invasion am Sonntag,
genau,
im Kino, 20 Uhr im Kino Arsenal. Sonst noch was aus Panama filmisch bei euch?
Nein, nur dieser eine Film, der auf Initiative des Dachverbands der lateinamerikanischen Filme, also Vereine. Ja.
Und der Botschafter aus Panama wird anwesend sein und stellt sich dann den Fragen auch des Publikums.
So ist es, ja. Es wird spannend.
Ja, Invasion. Und was habt ihr noch von Schwerpunkt beim Spanischen Filmfest?
Wir haben den Schwerpunkt 80 Jahre Spanischer Bürgerkrieg. Also 1936 ist ja der Bürgerkrieg ausgebrochen, und in Spanien wurde eben jetzt das ganze Jahr lang, also jetzt 2016, gedacht, des Bürgerkriegs, der Konsequenzen, der überhaupt dieses historischen Gedächtnisses. Und wir haben uns eben vier neue Filme, die sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, ausgesucht. Und
auch ein Trauma für die spanische Seele, aber ein so schon eher zumindest teilweise bewältigtes?
Man kann nicht sagen, dass es bewältigt ist, so wie die ganze Zeit in Deutschland bewältigt ist. Also man hat nie so eine Arbeit geleistet. Es prägt immer noch die politische Debatte sowieso, aber auch die Gesellschaft, die Ideologie oder ja, mit welcher Weltanschauung man groß wird. Das hat alles damit zu tun. In Spanien ist die Politik auch sehr polarisiert. Entweder man ist rechts oder links. Es gibt nichts anderes. Also man definiert sich auch. Also entweder oder. Und zwar in allen Bereichen des Lebens. Also wenn es darum geht, Richter für den Verfassungsgericht zu nominieren oder so. Es geht immer um, ist er konservativ oder ist er progressiv? Immer, ja. Also und also deswegen sage ich, es ist kein Trauma, das bewältigt wurde. Und da ist noch viel zu tun.
Aber auch insofern, dass diese Strömungen, die damals ja auch faschistoid waren, ne? Franco war ja irgendwie auch ein Verbündeter Hitlers, dass ja. Der immer noch auch glorifiziert wird oder dass man darüber noch positiv reden darf?
Weil,
ohne Konsequenzen?
Ja, nee, hat keine Konsequenzen. Nee. Also am 20. November, das ist der Todestag von Franco, da treffen sich immer noch die Nostalgiker und machen den also Gruß. Und ja, es ist überhaupt keine Sache, keine Frage. Es gibt auch teilweise Kneipen, die du gehst rein und da hängen überall faschistische Symbole, ne? was für Deutschland eigentlich undenkbar wäre. Aber es hat eben damit zu tun, dass diese Ideologie eigentlich, ist jetzt meine Interpretation, das eigene Leben nie so durchdrungen hat wie der Faschismus in Deutschland, ne? Sondern es war immer so ein bisschen ja, also Leid sozusagen. Die Leute haben in ihrem, ja, natürlich haben sie die Konsequenzen gespürt, aber die waren eben nicht so stark wie in Deutschland. Und die Leute, die von diesem System profitiert haben und ihre Nachfahren sind, eben haben immer noch ein positives Bild davon. Deswegen ist die Arbeit der Geschichtswissenschaftler so wichtig und dass sie auch bekannt gegeben wird und dass das ein Diskussion in der Gesellschaft wird. Wie gehen wir damit um und können wir einen Konsens finden, der zum Beispiel diese ganzen diese Franco-Statuen, die gibt es ja noch in Spanien. Das ist unglaublich, ist überhaupt nicht nachvollziehbar für einen Deutschen. Ne? Aber da sind sie. Und gerade auch jetzt in Katalonien fangen sie an, alle Statuen wegzumachen. Und es gibt immer noch Nostalgiker, die dagegen sind. Ne? Oder Straßennamen zu ändern oder... Es braucht eben ewig.
Die Zeit am Vorabend des Spanischen Bürgerkriegs war ja auch etwas anders als in Deutschland. Ja. Da war ja die Linke war ja auch sehr viel stärker, also die Republikaner. Man hatte zwar davor ja auch die Monarchie und dann aber was ganz Fortschrittliches. Kannst du das nochmal beschreiben, wie die Situation war, als der Bürgerkrieg ausgebrochen ist?
Die Republik. Ja,
genau.
Also die Republik war eben ja eins der fortschrittlichsten, hatte eine der fortschrittlichsten Verfassungen Europas und wurde, was ja auch danach zum Verhängnis wurde, von vielen verschiedenen Gruppen unterstützt. Und zwar von Anarchisten hin bis zu Sozialisten, Kommunisten, also und das wurde eben zum Verhängnis und hat eben dazu geführt, dass die konservativ Denkenden und die Nationalen eben darüber gesiegt haben. Ne? Also das war das Problem und das ist das Problem immer der Linke, dass sie sich nicht einigen kann.
dass dann im Bürgerkrieg die verschiedenen Strömungen sich gegenseitig, linken Strömungen sich gegenseitig bekämpft haben, oder?
Ja, also vielleicht nicht direkt bekämpft, also ideologisch bekämpft auf jeden Fall. Aber wenn man sich selbst nicht mal in den Handlungen und in den Strategien einig ist, dann ist es sehr schwierig, einen Krieg zu gewinnen, das ist klar.
Und der hat sich, der ging von 36, wie lange hat er gedauert?
3 Jahre.
3 Jahre.
Bis 39.
Und ja. Da war aber auch schon unter deutscher Beteiligung. Das ist ja auch hier schon bekannt, Guernica, ja, und so weiter. Genau. Auch das berühmte Bild von Picasso daraus. Die Legion Condor hat dort verheerend ihre Bomben getestet, sozusagen, dann für den Zweiten Weltkrieg. Ja.
So ist es. Also es war ein Testbereich für den Zweiten Weltkrieg. Und ohne diese Unterstützung des deutschen und des italienischen Faschismus hätte Franco sicherlich auch nicht den Krieg gewonnen.
Also auch da dann eine unzählige Allianz der Rechten in Europa.
Genau.
Und die Republik hatte ja auch internationale Brigaden, oder?
Ja, klar. Aber das waren ja individuelle also Entscheidungen, ne? Ob man jetzt dahin geht, und die haben sich selbst organisiert. Das heißt, es stand nicht ein Staat dahinter, der die Leute versorgt hat und der seine Generäle hingeschickt hat und eine Strategie entwickelt hat, sondern es war reiner Idealismus.
Hemingway also, und
so
ja,
ist
wer
es,
noch?
Ja,
das waren viele berühmte Literaten auch. Ne?
Ja, klar. Das war eben die Zeit und der Moment, wo man gegen den Faschismus kämpfen konnte und musste. Ja.
Und das. Es hat keinen positiven Ausgang gefunden. Eröffnungsfilm müssen wir nachher auch gleich nochmal drauf gucken, aber wir waren beim Spanischen Bürgerkrieg, 80 Jahre Spanischer Bürgerkrieg. 4 neue Filme laufen zu diesem Thema. Was habt ihr da alles cineastisch, filmisch dazu zu bieten?
Also es sind erstmal 3 Dokumentarfilme, die... Also einer hat den Anspruch, den Bürgerkrieg zu erklären, und zwar in allen Details, von der Zeit vor dem Bürgerkrieg, dem Jahr vor dem Bürgerkrieg bis zum Ende, und zwar in restaurierten Bildern, die dann auch koloriert wurden, was eigentlich den Film so interessant macht, weil... ob wir wollen oder nicht, es bringt uns einfach diese Geschehnisse sehr nah. Und als ich den Film gesehen habe, konnte ich nicht anders als an die Bombardements in Syrien zu denken. Also man kommt sofort drauf, wenn man das irgendwie, es wirkt so aktuell. Das ist dieser Film España en dos trincheras, La guerra civil en color. Am Montag im Arsenal. Allerdings ist ja dieser Film in Originalfassung.
Untertitel möglich?
Es ist fast unmöglich, bei diesem Film Untertitel zu machen, weil der Sprecher so schnell spricht und so viele Fakten kommen. Also ich habe mit den Produzenten gesprochen und sie sind dabei, noch eine englische Fassung zu machen, also mit Voice-Over. Auf Englisch, und wenn wir die noch kriegen, also sie haben gesagt, vielleicht klappt das noch, dann
gibt es noch eine extra Vorstellung.
Auch. Genau. So,
und meinst du, er schafft es? Weil das ist ja auch ein sehr ambitioniertes Unterfangen, den Bürgerkrieg vorher, währenddessen und nachher erklären zu wollen.
Natürlich.
Funktioniert?
Ja, es ist schwierig für Leute, die überhaupt keinen Bezug haben zur spanischen Geschichte, weil es kommen so viele Fakten, also eins nach dem anderen, und dieser General und dann kam der, und es ist ein bisschen anstrengend. Aber dieser Film lohnt sich auf jeden Fall nur wegen der Bilder. Auch wenn man die Hälfte nicht versteht oder nichts versteht, es lohnt sich wirklich da reinzugehen, und deswegen zeigen wir den auch. Und dann gibt es noch einen anderen Film von Melchor Rodríguez, El Ángel Rojo, über einen Anarchisten in Spanien, der sich für die politischen Gegner sozusagen eingesetzt hat, als noch die Republik war, also in Madrid. Die Republik war ja bis zum Ende, bis 1939 in Madrid. Er war Leiter der Madrider Haftanstalten und hat sich dafür eingesetzt, dass die ganzen Gefangenen des anderen Lagers nicht gleich oder nicht überhaupt nicht umgebracht wurden.
Also im Prinzip waren das dann die Faschisten, die da dann gefangen waren.
Es waren natürlich die Faschisten, aber nicht jeder war ein Faschist, der in diesem Lager gekämpft hat, sondern einfach sehr oft war es so, und das war bei den meisten so, dass das Dorf war in Händen der Faschisten, also musste man eben auf der Seite kämpfen. Es war alles auch nicht so ideologisch geprägt.
Und er hat sich dann dafür eingesetzt, dass eben eine faire Behandlung auch der Kriegsgefangenen?
Ja, wenigstens, dass sie nicht umgebracht wurden, was sehr oft der Fall war in den Haftanstalten, wenn sie keinen Platz mehr hatten oder so, sind sie einfach nachts gekommen, haben sie rausgebracht und haben sie auf das Feld gebracht und dann, ja.
Also auch die Anhänger der Republikaner waren voller Kriegsverbrechen.
Ja, klar, ich meine, es war Krieg und es waren beide gleich schlimm, das ist klar. Und deswegen ist es auch so wichtig, diese Person hervorzuheben, weil das wirklich ein Ausnahmefall war in der spanischen Geschichte. Und es ist gut, dass jetzt ein Dokumentarfilm davon kommt. Der Regisseur wird auch anwesend sein und
Der Rote Engel, so genau. Hat man ihn dann genannt. Melchor Rodriguez am Mittwoch, den 7.12. um 18 Uhr im Arsenal.
Genau.
Zum Thema Bürgerkrieg.
Ja, und dann der dritte Dokumentarfilm ist von vier jungen Studentinnen aus Barcelona. Das heißt, er zeigt ein bisschen, wie die neuen Generationen mit dem Bürgerkrieg umgehen. Und das fand ich so interessant, die eine Liste finden von Kindern, die im Bürgerkrieg von einem System von internationalen Patenschaften unterstützt wurden und denen ein Zuhause angeboten wurde. Und sie versuchen, sich mit diesen Leuten in Verbindung zu setzen. Und schon da fangen die Probleme an. Also die Leute wollen nicht darüber sprechen. Es ist sehr interessant, und wie die Studenten dann damit umgehen und welche Mittel sie benutzen, um diese Leute jetzt doch zu überreden. Es ist ja sehr interessant.
Wie ist es denn in Spanien, auch in der Schule und auch in der jungen Generation? Hier gibt es ja viele, die dann sagen, oh, ich will nichts mehr hören vom Zweiten Weltkrieg, aber im Prinzip sind sie doch alle sehr gut informiert oder ist es sehr präsent im Geschichtsunterricht auch. Wie ist es in Spanien? Wie wird da mit der Zeit umgegangen?
Ja, es ist natürlich ganz anders als hier, weil man hier von der Grundschule an wirklich bombardiert wird mit dem Zweiten Weltkrieg, und was natürlich sehr wichtig ist und gut. Deswegen, es herrscht eher Unkenntnis, weil man sich in der Politik auch nur noch nicht einig geworden ist, wie man die Zeit ab 36 irgendwie historisch vermitteln kann an die neuen Generationen. Von daher ist es kein Thema, das unbedingt sehr wichtig ist, sondern ja, der Geschichtsunterricht endet sehr oft, was weiß ich, im Ersten Weltkrieg, oder? es ist schon, ich sage nicht, dass es immer so ist, aber es fehlt an politischem Willen, da diese Arbeit zu machen, die Aufklärungsarbeit.
Und Jugendlichen müssen selber Filme drehen dann.
Ja, das natürlich, es gibt viel Literatur und es wurden auch in den letzten 20 Jahren genügend Filme gemacht darüber. Ja, es kommen auch im Fernsehen immer wieder Dokumentationen und so, also es wird schon darüber gesprochen.
Schon präsent, aber eben nicht jetzt so strukturell umfassend im Bildungsplan drin.
Ja. Und auch nicht in den eigenen Familien. Das ist auch, es war ja auch hier so der Fall in den 60er Jahren, dass man einfach nicht darüber sprechen wollte. Und so ist es teilweise noch in Spanien.
Da sind noch einige Leichen im Keller oder quasi, das sind auch Familienkonflikte noch vorprogrammiert dann vielleicht.
Ja.
Ja, spannend, wie das da weitergeht, auch nach 80 Jahren, ne? Enorm.
Genau, ja. Wir versuchen es filmisch zu vermitteln und
bleibt dran. Das waren drei Dokumentarfilme.
Ja. Und dann kommt noch ein neuer Spielfilm dazu von einem jungen Regisseur, der insofern interessant ist, weil er wirklich außerhalb dieser ganzen Gemeinplätze, Spanischer Bürgerkrieg, was filmisch in den letzten 10, 15 Jahren vermittelt wurde, eine ganz andere Geschichte irgendwie entwickelt und sie auch nicht konventionell erzählt, sondern die Spannungen zwischen den beiden Lagern irgendwie auf menschliche Art und Weise versucht zu erklären und auch wie man in Konflikt mit einem selbst kommt und mit der eigenen Menschlichkeit, ne? Wenn man sich dem anderen gegenüber so nah befindet.
Aber trotzdem, die Kriegssituation ist präsent.
Auf jeden Fall, ja, ja, ja. Und sie müssen, ja, ich will über den Film nicht zu viel sagen, deswegen, aber sie müssen eben sehen, ob bei ihnen die Ideologie wichtiger ist und das, was der Befehl von oben, oder ob sie sich der Menschlichkeit irgendwie verschreiben und ihren eigenen Weg gehen.
Die Verbannung heißt dieser Film?
El Destierro, ja.
Freitag, 2.12. im Arsenal und Dienstag, 6.12. auch nochmal. Das war der Blog zum Thema 80 Jahre spanischer Bürgerkrieg. Was ist dir so das Wichtigste oder was aus dieser Zeit oder am Bürgerkrieg, was findest du so das Bemerkenswerteste oder für dich vielleicht auch, ne, ob ein Ereignis oder ein Moment?
Also ich würde eher sagen, dass die Konsequenzen dieser Zeit des Bürgerkriegs und der Diktatur danach, die wirklich heute in jedem Bereich der Politik in Spanien wirklich noch zu spüren sind, in der Art und Weise, wie man spricht. Es werden teilweise heutzutage von Podemos und dieser neuen Partei Begriffe wieder aufgegriffen von der Zeit. Und das heißt...
Linke Begriffe dann?
Ja, linke. Ja, hier passiert das mit der AfD, aber im rechten Bereich dort. Und das wirklich, es ist insofern wichtig, dass man daran gedenkt und dass man sich damit auseinandersetzt, weil man muss eine Lösung finden, wie man in Zukunft auch weiterhin zuerst wissen, was hat man falsch gemacht, was haben unsere Großeltern falsch gemacht, was haben unsere Eltern auch falsch gemacht. Oder richtig im Fall von Spanien in der Transición, ne? Dass man gesagt hat, okay, wir sprechen nicht, das ist unser Kompromiss. Wir sprechen nicht über das Thema, wir wollen alle Demokratie, aber ja, schweigen. Oder wie gestaltet das unsere Zukunft? Von daher glaube ich, dass diese Aufklärung und dieses den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, mit dem wir alle leben können und der uns weiterbringt, das ist sehr wichtig. Und das ist genauso wichtig auch im Fall von, wir haben ja auch einen kleinen Schwerpunkt, der auch damit zu tun hat, die Memoria Histórica, das historische Gedächtnis, mit einer ganz anderen Periode der spanischen Geschichte, nämlich mit der Zeit Al-Andalus. Da ist sich die spanische Gesellschaft überhaupt nicht einig. Also was das hieß, welche Konsequenzen, was die meisten glauben, oder würde ich sagen, es wurde so vermittelt in den Schulen. Es waren die Mauren waren da und dann sind sie wieder weggegangen und das war's. Und wir Spanier sind immer noch hier. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern man hat in der Sprache, in der Kultur, also in den Gewohnheiten, überall sind noch Konsequenzen von dieser Zeit. Ne?
Al-Andalus, das war die Zeit der maurischen Besiedelung oder Herrschaft,
genau.
Kann man ja sagen.
Ja, ja. Ja. War von 1711 bis 1492. Es waren viele Jahrhunderte. Und
nicht bis Madrid, aber...
Doch,
bis?
Naja, es hat sich eben eine Weile dann stückweise, in Andalusien waren sie natürlich am längsten, aber auch im Geschichtsunterricht in Spanien wird einem vermittelt, dass der ganze Norden Spaniens vom Islam überhaupt nicht beeinflusst wurde, was eigentlich wissenschaftlich gesehen überhaupt nicht der Fall ist, ne? Und damit muss man auch lernen, umzugehen. Und das ist das, was eine neue Generation von Historikern in Spanien gerade macht. Die sagen, also entweder wir lernen, dieses Land zu interpretieren in seiner ganzen Vielfältigkeit oder wir leben noch in dieser Inkongruenz. Ne? Immer nur zu denken, wir sind alle und waren alle immer ursprüngliche Römer und Christen. Ja, und das ist überhaupt nicht der Fall.
Diese Reinheit, die gibt es nicht einfach.
Nee, ne? Die gibt es nirgendwo, auch nicht in Deutschland. Ja.
Und wie kommt dieser Filmblock oder wie kommt dieser kleine Schwerpunkt des historischen Gedächtnisses dann filmisch zum Ausdruck?
Wir zeigen den Film Albujarras, eigentlich den galizischen Name Albujarras mit X, weil er sich insbesondere den Galiziern widmet. Und zwar, er erklärt natürlich, wie die Conquista und Reconquista waren, also die muslimische Eroberung und dann die Rückeroberung. Das heißt, man bekommt schon einen Einblick in die geschichtlichen Fakten. Und dann konzentriert er sich auf die Präsenz der Mauren in Galizien, was natürlich überhaupt nicht bekannt ist. Man denkt immer, sie sind nur kurz bis vor die Grenze des Nordens, Galizien, Asturien gekommen und dann mussten sie wieder weg. Über die Präsenz dort, über die Tatsache, dass Arabisch gesprochen wurde, also auch auf die, wie man Galizier nach der Vertreibung aus Andalusien der Mauren, wie man Galizier dazu benutzt hat, um dieses Gebiet wieder zu kolonialisieren, also mit Menschen zu besetzen. Also es ist ein bisschen eine Sicht der Galizier, aber hochinteressant.
Aber Albujarras sind ja eigentlich ein Gebirge auch im, hat damit nichts zu tun?
Was?
Dem Vorgebirge, mit dem Gebirge?
Ja, weil gerade eben, weil die Galizier dort an diesem Gebirge ja angesiedelt wurden und heutzutage sehr viele galizische Nachnamen es da noch gibt und Leute, die groß, blond und blaue Augen haben zum Beispiel, ja, weil, also
es Landverschickung ist, sozusagen, ja, organisierte Migration dann.
Genau, so war es. Also und auch gemeinsame Traditionen, die man da neu entdeckt, und der Film lässt auch viele Wissenschaftler zu Wort kommen, die das dann wissenschaftlich untermauern, und es ist hochinteressant und der Regisseur wird auch anwesend sein.
Vor allem halt auch unbekannt, ja so viele,
ja.
Sowohl hier als auch in Spanien wahrscheinlich.
Ja, natürlich, ja. Klar. Und eigentlich ein Bereich, der auch in den heutigen Zeiten hier, also auch sowohl in Spanien als auch hier, sehr wichtig ist, wenn es darum geht, sich zu fragen, wie geht man mit dem Islam um, oder als ob das eine neue Situation wäre. Nein, also die gab es schon immer. Wir sind Teil, wir waren Teil. Wir haben noch die Konsequenzen in uns, ne, von diesem Islam, den es in Europa gab. Dieser Dialog auch mit der Vergangenheit und ja, die Aufklärung ist sehr wichtig und für uns ein sehr spannendes Thema, und wir glauben auch für das deutsche Publikum.
Hätte man da auch schon mal früher drüber nachdenken können, wie man das früher gemacht hat.
Genau. Oder überhaupt kennenlernen, ne? Welche Konsequenzen hatte das? Und ja, es ist nicht schlimm, es ist Teil von uns. Ja,
Albujarras läuft
am Samstag um 18 Uhr im Arsenal. 18:30 Uhr.
Regisseur
Rafael Dohr.
Der da ist. So, jetzt noch der Eröffnungsfilm aber auch. Ne?
Genau.
Da muss man ja immer irgendwas für alle Fälle, für alle Befindlichkeiten, für alle Interessen aussuchen. Was hast du da ausgewählt?
Das ist natürlich immer, also das ist mal praktisch unmöglich unterfangen, das zu schaffen. Wir haben uns für einen Genrefilm entschieden, weil wir glauben, dass wirklich gutes Genre-Kino in Spanien gemacht wird. Das ist kein Abklatsch der amerikanischen Thriller oder wirklich, sondern es ist was Authentisches. Gerade auch in diesem Tarde para la Ira von eigentlich einem Schauspieler, Raúl Arévalo, der sehr bekannt ist. Er war der Hauptdarsteller im Eröffnungsfilm vom letzten Jahr, in La Isla Mínima. Und er hat jetzt die Kamera in die Hand genommen, sozusagen, und hat seinen eigenen Film gedreht. Und er schafft es wirklich, eine spannende Geschichte auf die Leinwand zu bringen. Und Was wirklich sehr gut ist, ist, dass es wirklich eine spanische Geschichte ist, also eine Madrider Geschichte. Ja, man erfährt, wie man in dem Viertel, in dem Barrio lebt und dann wie jeder irgendwie sein eigenes Dorf irgendwo hat und wie man dann, also diese eigentlich authentischen Sachen, da versetzt er irgendwie sein Thriller.
Die halt nicht im entsprechenden Hollywood übertragbar sind.
Nein.
Oder da funktionieren können.
Ja.
Sondern das ist wirklich spanisch, ja.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und die Schauspieler machen natürlich auch sehr viel aus, sind wunderbare Schauspieler und ja, lasst euch überraschen.
Donnerstag, 20 Uhr im Arsenal, Tarde de Paralaira, The Fury of a Patient Man, original mit englischen Untertiteln, läuft der dann. Ihr habt immer auch noch einen Schwerpunkt, weil das spanische Filmfestival immer während der Chocolat ist. Was ist da im Angebot? Choco-Kino?
Also wir haben ja diese Gastronomie-Sektion, ne? Und die ist dann teilweise der Schokolade gewidmet. Gerade auch wegen der Schokolade. Und da haben wir einen Dokumentarfilm über ein Kind in Peru, im Urubamba-Tal. Ein schöner Dokumentarfilm, auch für Kinder geeignet, wo der Junge erzählt, wie er so lebt und was er machen muss und wie er in die Schule geht und wie, also er kommt einem sehr nahe. Und ja, da weiß man oder erfährt man, wie die Kakaoernte eigentlich, wie das Leben bestimmt der Bauern und ja, dass sie davon nicht unbedingt reich werden und es nicht mal für ein Fahrrad reicht, sozusagen. Haben wir uns noch entschieden für den Monsieur Chocolat, ein französischer Film, der von einem Clown erzählt, der am Beginn des 20. Jahrhunderts in Frankreich, er war Kubaner. Afro-Kubaner, es geschafft hat, in Frankreich berühmt zu werden als Clown und trotzdem wirklich mit Riesenvorurteilen kämpfen musste. Und wie, ja, die Schokolade auch, das war auch der Sinn der Sache, damit in Verbindung gebracht wird, ne, mit Hautfarbe, mit ja, gewissen ja, Vorurteilen. Und dann haben wir noch einen Film über einen in der Gastronomie-Sektion, der dann nicht mit Schokolade zu tun hat, sondern mit einem Restaurant im Baskenland. Wirklich ein unheimlich spannender Film über die Philosophie. Es ist unglaublich, die Philosophie, die in der Gastronomie steckt. Ja, es lohnt sich wirklich.
Nachvollziehbar für dich?
Ja, auf jeden Fall. Ja, überall ist Philosophie. Aber gerade in der Gastronomie, und das ist etwas, was man hier vielleicht auch noch lernen muss. Also weil man sich mit Gastronomie zum Beispiel in Spanien oder in Frankreich viel mehr auseinandersetzt. Und hier ist das nicht unbedingt ein Thema.
Muss halt satt machen, ja.
Ja, aber es ist eine Welt für sich und sie hat auch Konsequenzen auf alles. Und es lohnt sich wirklich, sich damit.
Campo a través, Mugaritz, Intuyendo un Camino. Dienstag, 6.12. im Atelier, genau. Über die Philosophie des Restaurants im Baskenland.
Ja.
Was haben wir noch nicht erwähnt? Indigenes Kino.
Ja.
Noch.
Indigenes Kino haben wir ja zwei Filme. Eins über einen Maler aus dem Ishir-Volk, aus dem Gran Chaco in Paraguay. Davon weiß man auch nicht viel.
Mm-mm.
Eine indigene Gemeinschaft in Paraguay und wie er durch seine Malerei es schafft, Vorurteile auch abzubauen und irgendwie ein positives Bild seiner Gemeinschaft und überhaupt der indigenen Gemeinschaft in der Mehrheitsgesellschaft Paraguays zu platzieren. Oder das einerseits und dann noch ein Film aus Kolumbien über ein Ritual, einer der wichtigsten Rituale im Amazonasbecken, der Chontaduro, wo die Fruchtbarkeit und das Leben gefeiert werden. auf ihre Art. Es ist ein etwas, also es ist jetzt nicht ein Dokumentarfilm, der anthropologisch also alles erklärt, aber es ist eher so künstlerisch gedacht. Aber man sieht und man verfolgt und man versteht, wie sie es machen. Ist auch spannend.
Die Rituale im Amazonas, Los Viajes de Junimaré. Festival de Cine Español vom Donnerstag an, vom 1. bis zum 7.12. hier in Tübingen in den Kinos Arsenal, aber auch in Esslingen, gell? Und in Stuttgart?
In Stuttgart, ja, genau.
Also auch in mehreren Städten, aber jeweils mit eigenem Programmheft.
Also in Esslingen ist es dieses Jahr nicht dabei, weil ja, die haben ihr eigenes Programm gemacht, sozusagen. Und wir konzentrieren uns auf Tübingen, Stuttgart und da, ja.
Gibt es genug zu tun.
Ja, genau.
Vielen Dank, Alba, dass du da warst. Wir werden es weiter im Auge behalten.